Hey China, baby, you played too rough. You slapped 34 on him, now that ain't love. I gave you till Tuesday to say you're sorry, but guess what, sweetie, that ship sailed early. Don't cry on the trading floor, it's just diplomacy, but hardcore. We talked to some countries, not all. Guess which empire won't get a call. We're in a terror fever, turn it up some more. 50 on 34, now we're out on normal floor. Don't need no trade talks, we just do the math. Taking my sports, baby, feel my wrath. We got that terror fever, shaking every port. Seeking markets like it's a contact sport. Raise it high, spin that tax roulette. If you retaliate, I'll double the bet. Who's next, oh don't look shocked. 10% for friendship, consider it doc. We're spreading love like a steel toe boot. Global harmony in a tailored suit. Every deficit's a dagger to my pride, so I fix it with some duties on the side. Who needs allies when you've got the vibe? Just me, my posts, and my 40 tribe. Yeah, it's terror fever, truth posted loud. Dancing through the trade war, feeling proud. Markets crash, that's just the sound of greatness echoing around. And under 4%, maybe that's how we roll. Every import tax like rocky roll. So grab your goods and say goodbye. We're sanctioning the world tonight.
This isn't a tantrum. It's strategic performance art. We're liberating your exports for your control. And hey, if your economy collapses, that just means I'm working harder.
We've got tariff fever rising with the moon. Trade toss canceled, no reply soon. So let's all dance to the price of bread and spin these sanctions till we're dead. We're 4%, baby, that's the deal. When feelings are facts and pain is real, we're making history one post at a time. Now hit that beat and tax the rhyme. Hit that beat and tax the rhyme.
This isn't a tantrum, it's strategic performance art. We're liberating your exports from your control. And hey, if your economy collapses, that just means I'm winning harder.
We got the terror fever rising with the moon. Trade talks canceled, no reply soon. So let's all dance to the price of bread and spin these sanctions till we're dead. 1-4%, baby, that's the deal. When feelings are facts and pain is real, we're making history one post at a time. Now hit that beat and tax the rhyme. And tax the rhyme.
Elizabeth Fraser's an angel voice, angelic. Was sagt man på dansk? Angelic, engleagtig.
Engelske.
Skotske.
Engelske. Nå, ja, okay, det kan blive rigtig skidt sådan noget. Ups. Ja, det ved jeg heller ikke. Engleagtig, tror jeg, man siger.
Mm.
Vi skal høre Rosie by Love.
Er det Rosie, eller er det Rosie? Sådan som det sted. Med to s'er?
Mm, man må bare lytte til teksten, okay. Tror jeg. De synger det. Man har mulighed for at løbe lytte. Jeg kan ikke ud... Ved ikke,
du om ikke
det stedes med to s'er. Men det er Didi Lenzo og Raksen.
Klart.
Rosie, my love,
afslutter man den her.
Man stopper den bare. Dut.
Så har han sagt, hvad han ville sige.
Yep.
Som jeg lige sagde, så sad jeg og blev overinspireret. Jeg havde sådan noget 5 muligheder af sange, hvor jeg var sådan, det ville være en god follow-up. Mm. Det er sådan multiple choice. Choose your own adventure. Men jeg tror, jeg vil måske give dig valget mellem 2. Det plejer okay. vi at have meget godt held med, og så lægge ansvaret over på den anden.
Yeah.
Den ene, den er mere sløv i energien, men har lidt noget autotune similarity til den, vi lige har lyttet til. Den anden er der ikke noget sang på, men er, har lidt den samme derudaf energi.
Mm. Måske er det meget fedt med mere derudaf energi.
Så skal vi høre en sang, der hedder Cheddar Mercedes.
Okay, og titlen er da også der helt ud af.
Den Mercedes, der hedder Cheddar.
Jo.
Fra SFV Acid. Jeg tror, SFV står for San Fernando Valley, som er lige over ved LA.
Og så hedder deres album Ambers Stuff.
Ja, eller? Det hedder pladen. Så jeg tror faktisk, måske du kender den her sang, for den er på et af de der mix, jeg har lavet tidligere.
Okay.
Hvilket minder mig om, vi skal lige snakke om noget med... Okay, note to self. Bagefter.
Mm.
Vi hører Cheddar Mercedes.
Oh,
Ostebilen.
Ostebilen. Der er sådan lidt computerspilsmusik.
Ja, det var rigtig fedt, synes jeg.
Du sagde, du havde en anekdote, og jeg havde en note to self. Hvad skal vi tage først?
Altså, anekdoten lægger sig lidt til det her, men det lægger sig også til det næste nummer, kan man sige.
Okay, så tager vi måske lige min først, og så... Ja. Nej, men det var bare fordi, at jeg lige nåede at sige, at det her det var på et af mine tidligere mix, som vi jo nogle gange refererer til, at jeg laver de her mixtapes og sender ud til folk, der vil have det. Og vi sendte det ud for to dage siden. Nu bliver jeg helt i tvivl.
Jeg kan heller ikke huske dagene for hinanden længere. Måske var det går, måske var det foregår.
Ja, måske var det midt imellem. Ja. Nej, men min, i dag, altså, lige inden vi gik ind i studiet, så fik jeg en e-mail tilbage som svar på, at jeg havde sendt den ud fra min ven Ashby, der bor i sådan, nordvest USA, i en lade, og er ved at, jeg ved ikke, siger man studerer til at blive nonne. Hvordan bliver man nonne? Altså, der er ligesom sådan en periode til at blive nonne.
En roller.
Ashby har fundet Jesus ret hardcore og er på vej på den rejse.
Jo.
Og bor i en lade, og ja, på hippie-måden har fundet Jesus.
Med andre nonner i en lade, eller bare for sig selv?
Jeg ved ikke rigtigt. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad situationen er. Vi har nemlig ikke haft sådan kontakt i et stykke tid.
Nej.
Og nu, og det er det gode ved at sende de her mix ud. Det er jo sådan en anledning til lige at skrive ud til nogen, man har tænkt på, men ikke har fået holdt kontakten med.
Det er
fik
det dårlige
en god, lang e-mail tilbage fra Ashby. Og så, så skrev Ashby, at, at imens at de lyttede til mit mix, så var der, og det her, det forstår jeg så heller ikke helt, det må jeg lige spørge ind til, så skrev de, at frøerne i laden begyndte at synge med på mit mix. Og så bliver jeg sådan lidt, hvorfor er der frøer der, hvor
i laden?
De bor? Ja. Men så sendte de mig en optagelse af det.
Okay.
Så tænkte jeg bare lige om... Altså, jeg har ikke noget at lytte til mere end sådan noget 5 sekunder af det, så jeg ved ikke, hvor lang filen er og sådan noget. Men hvis du lige muter jackstikket, så kan jeg lige flytte det fra computeren til min telefon. Det må være der. Ikke?
Det er allerede... Det ved jeg ikke, hvordan man gør.
Okay. Det er sådan noget Rasmus.
Der.
Okay. Sorry, hvis det knaser nu.
Kan man ikke bare...
Nej, det lød smertefrit, gjorde det, ikke?
Okay,
ja. Jeg hæver det bare ud. Sådan der. Okay, nu er det i min telefon. Så prøver vi lige at trykke på den her fil. Så ser vi lige.
Det kan også være, at de sidder med nogle kastanjetter.
Ja, det lyder... midi keyboard. Altså, så mit mix spiller i baggrunden.
Ja.
Det er meget ihærdigt frø.
Det er det super nuttet.
Altså, jeg ved faktisk ikke...
Jeg har aldrig hørt om en ladefrø før, det er spændende.
Nej. Jeg ved, om det er sådan noget, de holder frøer. Altså sådan i terræ eller sådan noget.
Åh, det kan det godt være.
Altså, jeg skal... det var det.
jeg
svarer lige på e-mailen senere i aften og finder ud af, hvad facts var omkring det.
Ja,
jeg synes bare, det var meget, meget hyggeligt lige at tage nogle field recording af nogle frøer, der synger med på noget musik.
Totalt.
Mm.
Det må man da sige. Det er da også...
Nu hiver jeg jackstikket. Altså, jeg håber, det lyder ikke... Det gør ikke ondt i vores ører, at jeg skifter... det her, det gør lidt ondt. Så. Sorry. Hvis det er det værste, der sker i dag, så er vi okay, ikke?
Nå, men jeg var til tandlægen forleden dag.
Nå ja.
Og,
var det din bilanekdote?
Ja, fordi min tandlæge sagde, fordi det gjorde rigtig ondt at få renset tænder den der gang. Hun sagde med det samme, jeg ligesom lagde mig i stolen. Nå, du har nok ikke lige fået brugt tandtråd så meget. Og så tænkte jeg, nå nej, det var for fint, det jeg skulle huske. Og så gjorde det bare faktisk rigtig ondt at få renset mine tænder. Og så...
Nogen har altså også bedre touch for det end andre. Altså, nogle tandlæger er mere brutale, synes jeg.
Men måske hun bare gerne ville lære mig noget den her gang, tænker jeg.
Through pain.
Men så sagde jeg bare, nå. Det var da også bare utroligt egentlig, som at jeg synes bare altid, at jeg har haft et eksemplarisk tandsæt, og nu skal det bare gå rigtig ondt at gå til tandlæger eller sådan noget.
Mm.
Og så sagde hun, ja, men det er jo fordi, at ens tænder, det er jo ligesom en bil. Så hvis man har sådan en bil, bliver jo også ældre, så er det sådan en gammel bil, som skal repareres lidt ofte. Som kræver lidt mere.
Og så lige pludselig får man paradentose.
Ja, præcis. Så har man en gammel bil, men så findes man for på en dose. Men her kommer en perle fra Daylight 20.
Nå, no, rest in peace.
Ja, præcis.
Tak fra bandet Tanrock.
Det er en sådan børneopera. Det hedder Tanrock, eller musical, eller sådan noget.
Og så er det rødt kød. Rødt kød. Rødt kød.
Rødt
kød. Rødt kød.
Mm, handler om tænder.
Mm.
Altså.
Så galt gik det dog ikke for dig.
Ikke den her gang.
Vi venter lige.
Det er bare med at få.
Vent lige, hvad skal vi sige, 40-50 år, før du får en gebis.
Ja. Det håber jeg da i hvert fald.
Jeg kan godt lide, at vi sådan altid samler lidt på sådan nogle små temaer. Altså, vi har faktisk efterhånden en bred vifte af ting, hvor hvis vi kan finde en sang, der opfylder de kriterier, så er vi ret glade. Altså, vi har fløjtekvote, vi har, når der er fugle med på sangene, vi har, hvad har vi ellers haft? Vi har haft...
Det er altså bare længe siden, vi har gået op i fløjtekvoten.
Ja, men det kan godt være, at vi snart lige skal inddrage noget fløjte igen. Ja. Ja. Vi kunne godt lige tænke, der var skingre på et tidspunkt, kan jeg huske, vi snakkede meget om. Men nu har vi... Når man har to sange, der opfylder det samme kriterie, så har man vel sat en eller anden...
Jo.
Nu har vi haft to sange, der handler om... Hvad hedder sådan noget? Mund.
Mundhygiejne.
Oralhygiejne. okay. Jeg har ikke nogen sådan god brug for det til det næste nummer, andet end at jeg tror sådan, at nu er vi ude på de sådan lidt mere...
Nu vil du bare gerne høre Grantelejvøj.
ja, som er en gruppe fra, jeg tror fra Korsika.
Okay.
Så jeg ved ikke ret meget om det, men... Hver gang jeg hører den, så tænker jeg på en eller anden måde, at du vil sætte pris på den, så nu må vi se, om jeg har ret.
Det glæder mig da bare til.
Jeg tror, det er en live-optagelse.
Ja.
Tú tendrás y chimpiar la campaña. Milan, ne arriva alla Beijing, ci hanno mis in una baracca, bacia la montagna nera. Fatto maricot, lo cornuto svergognato, ce n'è data la medaglia, simbacate serviti, se non parla con l'upardì, a casa e ma non me basta, e la mia niente si venne all'asta.
Sona, sonna, sona la sirena, sona la campana, Santa Barbara e Castagne.
Sona, sonna.
Gli spagnoli e marocchine sotto a me non c'è colore se non tu venire dire ma perché si fa venute a crepare da sta terra a malassati un mario lume sole mogliere e creature
sono sonna sono la sirena sono la campana Santa Barbara e Castagne
sono sonna.
So per nutri da porta la catena fatica menti l'utente a riposa nebbia nera pure a casa senza montagne per sugna c'è più trista sto paese a rosa parlo giorgianese
Det var fedt.
Godt.
Grandelej, hvor jeg... Grandelej. Grandelej, wow.
Med Bjørn Schmelzer.
Ja. Det forekommer at være bekendt på en eller anden måde.
Jamen, jeg tænker også, det er lidt inden over noget af det, du ved noget om.
Det lyder jo... ja. Jamen, det, jeg synes, det var ikke fedt. Det var bare sådan lidt renaissanceagtigt. Ja. Meget foregangtigt.
Ja.
Super fedt. Nå, men vi har også det der kvote... Mm-hmm. Vi skal, eller i hvert fald skal vi...
Vi skal ikke noget som helst. Det er jo selvpålagte kvoter, kan man sige.
Du sagde, hvis jeg skulle spille den sidste, så synes du, det skulle være en discosang fra Bolivia. Jeg synes, det er en god idé. Jeg tænker, vi hører Grupo Internacional Enigma.
Endnu en gruppe.
Den internationale gruppe Enigma.
Enigma.
Ja. Det er som altid.
op igen.
Ikke dem, jeg... Altså noget ved den genre der.
Det er der bare.
Jeg håber ikke, vores lytter er træt af den, fordi jeg føler ikke, vi er træt af den.
Jeg er virkelig ikke træt af den heller. Men det er fedt. Jeg synes også, jeg kan spore sådan en slags lune op hos dig, Martha. Mm. Det startede over i...
Nej, jeg har været på det lige fra starten af, men, okay. Men nu var det bare tilfældet, at jeg lige proklamerede, at det her det var måske det, min favorit indtil nu.
Mm. Det har været rigtigt med navnet også, til det internationale enigma.
Grupo.
Grupo Internacional.
Og i mellemtiden, så nærmede vi os slutningen på dagens program.
Jeps.
Det er fløjet derudad.
Mm.
Vi må håbe, at vi har optaget det og gjort alt det rigtige, nu Rasmus ikke er her i dag. Jeg havde tænkt, det sidste nummer, vi skulle høre, det er fra et band, der hedder Bumblebee Unlimited. Mm. Det var sådan lidt også i den der forårsfølelseskategori.
Ja.
Den anden dag, der hørte jeg det derhjemme, og så kom min min BF, min blokfløjte, han kom ind ad døren. Og så sagde han, lytter du til Smølfehits? det må vi lige se om. Vi synes, det lyder som smølfe, men altså...
Yeah.
Ja, det er lidt et gimmick-nummer, men det er altså også en banger.
Okay, jeg glæder mig så meget til at høre.
Sangen hedder Ladybug.
Yep.
Og bandet hedder Bumblebee Unlimited, så man kan ligesom fornemme, hvad skala vi er i.
Er der nogen, der som Johnny Reimer, der sådan...
Når smølfe-agtigt? Nej, der er ligesom to... stemmer.
Altså som i der The Original ligesom en,
ja, nej. Jeg tror bare, der er noget stemmekvalitet, okay, som minder om smølferne. Men der er ligesom sådan en lille dialog imellem to forskellige roller.
Ja.
Så man kan jo lytte efter.
Okay. Er det en sur rolle, eller en glad? Altså, er det Gargamel?
Nej, nej, nej. Det her, det er en forførelse.
Nej.
Ja.
Okay.
Så må vi lige se, om det lykkes.
Spændt.
Men man kan da tage sig en dans til den. Har du nået det? Ej, det er et frygteligt spørgsmål. Har du nået det, du ville i dag? Der var ligesom sådan en lang liste af ting, vi gerne vil. Eller så må vi følge op næste gang.
Jeg synes bare, jeg glemte at lade det handle om de ting, jeg egentlig havde sagt, jeg synes, det skulle handle om.
Nej, jeg tror faktisk, du er kommet ind over mange af dem. Noget med nogle stemmer, du misundte, og noget med noget tandhygiejne. Og
ja, altså man skal ligesom huske at være mildt ved sit fortidsjeg, men jeg tror, jeg havde tænkt, jeg ville. Mm-hmm. Det kan være, at jeg spiller nogle flere stemmer. Vi kan lave stemmerne punkt 2 næste gang.
Ja, vi laver bare en part 2 næste gang.
Ja, jeg synes, jeg endte bare at spille min hit. Eller nogle nye hits.
Det synes jeg, det lyder helt perfekt.
What jeg glæder mig. Det er forår, man har lyst til at høre hits.
Om 2 uger,
ja.
Der håber vi, det stadig er forår.
Så høres vi ved.
Ja. Måske. Tak for i dag.
Ja.
Hej.
Ha' det godt.
Ulrich Nöten liest heute die 66. von 81 Folgen des Romans Anna Karenina von Lew Tolstoi in der Übersetzung von Rosemarie Tietze. Im Jahr 1857 wurde Tolstoi in Paris Zeuge einer öffentlichen Hinrichtung. Dieses Erlebnis erschütterte ihn dermaßen, dass er sich schwor, sich niemals in den Dienst einer Regierung zu stellen. Der Staat sei nichts weiter als eine Verschwörung, um die Bürger auszubeuten und zu bestrafen, schrieb er in einem Brief an seinen Freund Wassily Botkin. Auch in Tolstois Roman Anna Karenina werden die Politiker nicht sehr vorteilhaft beschrieben. Ganz besonders deutlich wird dies in der heutigen Folge. Im Gouvernement Kaschin stehen Wahlen an. Der Bruder von Konstantin Lewin, Sergei Iwanowitsch, will dabei unbedingt einen Sturz des regierenden Gouvernementsmarschalls herbeiführen und intrigiert im Hintergrund. Auch Lewin und sein Jugendfreund Stepan Ablonski sind zur Wahl nach Kaschin gereist. Doch Lewin merkt, wie fremd ihm dieses Ringen um Macht geworden ist. Außerdem bemerkt er, dass auch Alexei Wronski zugegen ist, jener Mann, in den seine Frau Kitty früher verliebt war und dessen wegen sie damals Lewins ersten Heiratsantrag abgelehnt hatte. Es liest wieder Ulrich Nöten.
»Ich muss Ihnen gestehen, dass ich von der Bedeutung der Adelswahlen sehr wenig begreife«, sagte Lewin. Der Gutsbesitzer sah ihn an. »Ja, was gibt es da zu begreifen? Bedeutung haben sie keine. Eine heruntergekommene Institution, die nur aus Trägheit sich weiter bewegt. Schauen Sie sich die Uniformen an, auch die sagen Ihnen, das ist eine Versammlung von Friedensrichtern, von ständigen Mitgliedern und so weiter, doch nicht von Adligen.« »Und weshalb kommen Sie dann her?«, fragte Lewin. »Aus Gewohnheit, das ist das eine. Dann um Verbindungen aufrechtzuerhalten. Aus moralischer Verpflichtung gewissermaßen. Und dann, um die Wahrheit zu sagen, habe ich eigene Interessen. Mein Schwager will sich als ständiges Mitglied zur Wahl stellen. Seine Familie ist nicht reich, darum muss ich mich für ihn einsetzen.« »Diese Herren da, wozu kommen die her?« Er deutete auf den boshaften Herrn, der am Gouvernementstisch gesprochen hatte. »Das ist die neue Adelsgeneration.« »Neu schon, aber nicht von Adel. Das sind Grundbesitzer, wir dagegen sind Gutsherren. Als Adlige legen sie selbst Hand an sich.« »Aber Sie sagen doch, die Institution habe sich überlebt.« »Überlebt schon, dennoch müsste man respektvoller mit ihr umgehen. Wenigstens mit Snetkov. Ob wir gut sind oder nicht. Wir wachsen seit 1000 Jahren. Wissen Sie, wenn Sie vor dem Haus ein Gärtchen anlegen und dazu planen müssen, und da steht an dieser Stelle ein 100-jähriger Baum. Er ist zwar knorrig und alt, aber für Blumenbeete werden Sie den Greis doch nicht fällen, sondern die Blumenbeete so anlegen, dass Sie auch den Baum nutzen können. So einen zieht man in einem Jahr nicht hoch«, sagte er vorsichtig und wechselte sogleich das Thema. »Und wie steht es um Ihre Wirtschaft?« »Ja, nicht gut. Vielleicht 5%. Ja, aber da rechnen Sie sich selbst nicht ein. Sie haben doch auch einen Wert. Ich sage Ihnen, wie es bei mir steht. Bevor ich selbst gewirtschaftet habe, bekam ich 3000 im Dienst. Jetzt arbeite ich mehr als im Dienst und ebenso wie Sie bekomme ich 5% und das mit Ach und Krach. Und meine Mühen sind kostenlos. Und wieso machen Sie es dann, wenn es Verlust bringt? Man macht es eben. Was wollen Sie? Gewohnheit. Und man weiß, so muss es sein. Ich sage Ihnen noch mehr«, fuhr der Gutsbesitzer fort, den Ellbogen aufs Fensterbrett gestützt und immer gesprächiger. »Mein Sohn hat keine Lust auf die Landwirtschaft. Er wird wohl Wissenschaftler, so dass niemand da ist, um das Werk fortzuführen. Aber man macht es. Gerade habe ich einen Garten angelegt.« »Ja, ja«, sagte Lewin. »Das ist absolut zutreffend. Ich habe immer das Gefühl, dass eigentlich nichts herauskommt in meiner Wirtschaft. Aber man macht es. Fühlt sich dem Boden verpflichtet.« »Und noch eins sage ich Ihnen«, fuhr der Gutsbesitzer fort, »mein Nachbar, ein Kaufmann, war bei mir. Wir machen einen Gang durch den Betrieb, durch den Garten. Also, Stepan Wassiljewitsch«, sagt er, »bei Ihnen ist alles in Ordnung, bloß der Garten ist vernachlässigt. Dabei ist er bei mir in Ordnung. Nach meinem Dafürhalten würde ich diese Linden fällen. Aber wenn sie im Saft stehen, sie haben 1000 Linden und jede ergibt 2 gute Holzschnitttafeln. Zurzeit sind Holzschnitttafeln gut im Preis. Und ich würde noch Lindenstreben hauen. Und für das Geld würde er reichlich Vieh kaufen und schönes Land kaufen für einen Spottpreis und es stückweise an Bauern verpachten. führte Levin lächelnd den Gedanken zu Ende, denn er war offenbar schon oft mit solchen Kalkulationen konfrontiert worden. Und er würde ein Vermögen machen. Sie und ich dagegen. Wenn wir bloß mit Ach und Krach das Unsrige halten und an die Kinder weitergeben. »Sie haben geheiratet, wie ich höre«, sagte der Gutsherr. »Ja«, antwortete Levin mit Stolz und Vergnügen. »Ja, es ist schon merkwürdig«, fuhr er fort. »So leben wir, ohne recht zu kalkulieren. Als ob wir, wie die Vestalinnen im Altertum, dazu abgestellt wären, ein Feuer zu hüten.« Der Gutsherr grinste unter dem weißen Schnauzbart. »Auch bei uns gibt es andere. Nehmen Sie nur unseren Freund Swijaschski. Oder nun hat sich Graf Ronski hier niedergelassen. Die wollen die Landwirtschaft industriell führen. Bloß hat das bisher zu gar nichts geführt, nur Kapital verschlungen. Aber wieso machen wir es nicht wie die Kaufleute? Fällen nicht die Gartenbäume des guten Preises wegen?« Levin kehrte zu dem Gedanken zurück, der ihn frappiert hatte. »Ja, wie Sie sagen, um das Feuer zu hüten. Das andere ist nicht Sache des Adels. Um unsere Sache wird nicht hier entschieden, bei den Wahlen, sondern daheim in unserem Winkel. Es gibt auch einen Standesinstinkt, was zu sein hat und was nicht. Auch bei den Bauern, ich schaue mir das manchmal an. Es ist ein guter Bauer, pachtet er Land, so viel er kann. Mag der Boden noch so schlecht sein, er ackert. Auch ohne Kalkulation. Und mit Verlust.« »Ja, genauso wie wir«, sagte Levin. »Sehr, sehr angenehm, unsere Begegnung«, fügte er an, da er Swijaschski auf sich zukommen sah. »Das war unsere erste Begegnung nach der bei Ihnen«, sagte der Gutsherr, »und wir sind ins Reden gekommen.« »Und haben auf die neuen Moden geschimpft?«, meinte Swijaschski lächelnd. »Wir auch nicht. Haben unserem Herzen Luft gemacht.« 30. Swijaschski hakte Levin unter und ging mit ihm zu seinen Leuten. Jetzt war Wronski nicht mehr auszuweichen. Er stand bei Stepan Arkadjewitsch und Sergei Iwanowitsch und schaute geradewegs Levin entgegen. »Sehr erfreut. Ich hatte wohl schon einmal das Vergnügen. Bei Fürstin Schrebatskaya«, sagte er, als er Levin die Hand gab. »Ja, mir ist unsere Begegnung noch sehr gut in Erinnerung«, sagte Levin, wurde purpurrot und wandte sich sofort ab, begann mit seinem Bruder zu reden. Wronski lächelte kurz und setzte das Gespräch mit Swijaschski fort, da er offenbar nicht den Wunsch hatte, mit Levin ins Gespräch zu kommen. Levin aber blickte, während er mit dem Bruder sprach, sich unablässig zu Wronski um, da er überlegte, worüber er mit ihm reden könnte, um seine Unhöflichkeit auszubügeln. »Worum geht es nun?«, fragte Levin und blickte sich zu Swijaschski und Wronski um. »Um Snjatkow. Jetzt muss er verzichten oder zustimmen«, antwortete Swijaschski. »Und was macht er? Stimmt er zu?« »Darum geht es gerade, dass er keines von beiden tut«, meinte Wronski. »Und wenn er verzichtet, wer stellt sich dann zur Wahl?«, fragte Levin mit einem Blick auf Wronski. »Wer möchte?«, sagte Swijaschski. »Werden Sie es tun?«, fragte Levin. »Bloß nicht«, sagte Swijaschski verlegen und warf einen erschrockenen Blick auf den boshaften Herrn, der neben Sergei Iwanowitsch stand. »Und wer dann?« »Njewedowski.« Levin spürte schon, dass er sich verhedderte. Aber es war noch schlimmer. Njewedowski und Swijaschski waren die beiden Kandidaten. »Also, ich in gar keinem Fall«, erwiderte der boshafte Herr. Er war Njewedowski. Swijaschski stellte ihm Levin vor. »Nun, auch dich hat es gepackt«, fragte Stepan Arkadjewitsch und blinzelte Wronski zu, wie beim Pferderennen. »Auch wetten könnte man.« »Ja, das packt einen«, sagte Wronski. »Und hat man einmal angefangen, möchte man es auch durchziehen. Ein Kampf.« Er runzelte die Stirn und spannte seine starken Backenmuskeln an. »Wie tatkräftig Swijaschski ist. So klar ist alles bei ihm.« »Oh ja«, meinte Wronski zerstreut. Ein Schweigen trat ein, währenddessen Wronski, da er ja irgendwo hinschauen musste, auf Levin schaute, auf seine Beine, auf seine Uniform, dann auf sein Gesicht, und als er die finsteren, auf ihn gerichteten Augen bemerkte, sagte er, um irgendetwas zu sagen, »Aber wieso sind Sie als ständiger Landbewohner kein Friedensrichter? Sie tragen keine Friedensrichteruniform.« »Weil ich finde, dass das Friedensgericht eine alberne Einrichtung ist«, erwiderte Levin finster, dabei hatte er die ganze Zeit auf eine Gelegenheit gewartet, um mit Wronski ins Gespräch zu kommen und seine Unhöflichkeit von vorher auszubügeln. »Ich bin nicht der Ansicht, im Gegenteil«, sagte Wronski mit gelassener Verwunderung. »Es ist Spielerei«, unterbrach ihn Levin. »Friedensrichter brauchen wir nicht. Ich hatte in 8 Jahren keinen einzigen Fall. Und was ich dann hatte, wurde völlig verkehrt entschieden. Der Friedensrichter ist 40 Werst von mir entfernt. Ich muss wegen eines Falls, wo es um 2 Rubel geht, einen Bevollmächtigten schicken, der 15 kostet. Und er erzählte, wie ein Bauer einem Müller Mehl stahl, und als der Müller es ihm sagte, reichte der Bauer eine Verleumdungsklage ein. Das zu erzählen war unpassend und töricht, Levin spürte es selbst, noch während er sprach. »Oh, er ist ein solches Original«, sagte Stepan Arkadjitsch mit seinem allersüßesten Mandellächeln. »Doch gehen wir, anscheinend wird abgestimmt.« Und sie trennten sich. »Ich verstehe nicht«, sagte Sergei Iwanowitsch, der den peinlichen Auftritt des Bruders mitbekommen hatte, »ich verstehe nicht, wie einem in solchem Maß alles politische Taktgefühl abgehen kann.« »Das fehlt uns Russen einfach. Der Gouvernementsmarschall ist unser Gegner, aber du bist mit ihm ami conchant und forderst ihn auf, sich zur Wahl zu stellen. Dagegen Graf Wronski, mein Freund wird er nicht werden. Er lädt mich zum Diner, ich fahre nicht hin, dennoch gehört er zu uns. Wozu also ihn zum Feind machen? Außerdem fragst du Niewiadowski, ob er sich zur Wahl stelle. Das tut man nicht.« »Ach, ich verstehe überhaupt nichts davon. Und das ist alles belanglos«, erwiderte Levin finster. »Jetzt sagst du, es sei belanglos, aber schaltest du dich ein, bringst du alles durcheinander.« Levin verstummte, und zusammen betraten sie den großen Saal. Obwohl der Gouvernementsmarschall fühlte, dass sich gegen ihn etwas zusammenbraute, und obwohl ihn nicht alle aufgefordert hatten, entschloss er sich trotzdem, sich zur Wahl zu stellen. Der Saal war verstummt. Der Sekretär verkündete lautstark: »Zur Wahl stehe nun für das Amt des Gouvernementsmarschalls Garderittmeister Michail Stepanowitsch Snetkov.« Die Kreismarschälle brachten Tellerchen, auf denen die Stimmkugeln lagen, von ihren Tischen zum Gouvernementstisch, und die Wahl begann. »Leg sie nach rechts«, flüsterte Stepan Arkadjitsch Levin zu, als dieser mit seinem Bruder hinter dem Marschall an den Tisch trat. Levin hatte jetzt aber die Kalkulation vergessen, die sie ihm erklärt hatten, und befürchtete, Stepan Arkadjitsch könnte sich mit seinem »nach rechts« geirrt haben. War doch Snetkov der Feind. Als er zur Wahlkiste trat, hielt er die Kugel in der rechten, aber da er dachte, er irre sich, legte er unmittelbar vor der Wahlkiste die Kugel in die linke und offensichtlich auch links hinein. Ein Kenner der Prozedur, der bei der Wahlkiste stand und schon an der Bewegung des Ellbogens erkannte, wer die Kugel wohin legen würde, runzelte unwillig die Stirn. Er hatte seinen Scharfblick gar nicht betätigen müssen. Der Saal war verstummt. Zu hören war, wie die Kugeln gezählt wurden. Dann verkündete eine einsame Stimme die Zahl der Ja- und Nein-Stimmen. Der Adelsmarschall war mit einer deutlichen Mehrheit gewählt worden. Alles begann zu lärmen und stürzte zur Tür. Snetkov kam herein und die Adligen umringten und beglückwünschten ihn. »Jetzt ist es aber zu Ende«, fragte Levin Sergei Iwanowitsch. »Es fängt erst an«, sagte Swijarski lächelnd an Sergei Iwanowitschs Stelle. »Der Marschallskandidat könnte mehr Stimmen erhalten.« Levin hatte das wieder völlig vergessen. Ihm fiel erst jetzt ein, dass es da noch Finessen gab, doch langweilte es ihn, sich genauer zu erinnern. Ihn überkam Schwermut. Am liebsten hätte er sich aus der Menge davongestohlen. Da ihn niemand beachtete und niemand ihn zu brauchen schien, begab er sich unauffällig in den kleinen Saal, wo gegessen wurde, und fühlte sich sehr erleichtert, als er dort wieder die Kellner erblickte. Der alte Kellner schlug ihm vor, etwas zu essen, und Levin willigte ein. Er aß ein Kotelett mit Bohnen, plauderte mit dem Kellner über die früheren Herrschaften und ging dann, weil er nicht in den Saal wollte, wo er sich so unbehaglich fühlte, hoch zur Galerie. Die Galerie war voller festlich gekleideter Damen, die sich übers Geländer beugten, um sich von dem, was unten gesprochen wurde, kein Wort entgehen zu lassen. Bei den Damen saßen und standen elegante Advokaten, Gymnasiallehrer mit Brille und Offiziere. Überall wurde von den Wahlen gesprochen und darüber, wie geplagt der Marschall sei und wie gut die Debatten gewesen seien. In einer Gruppe hörte Levin Lob für seinen Bruder. Eine Dame sagte zu einem Advokaten: »Wie froh ich bin, dass ich Kosnischew gehört habe. Dafür kann man ein wenig Hunger aushalten. Prachtvoll. Wie klar. Und alles zu hören. Bei Ihnen im Gericht spricht niemand so. Höchstens Meidel, doch er ist bei Weitem nicht so beredt.« Levin fand einen freien Platz am Geländer, beugte sich darüber und schaute und hörte zu. Alle Adligen saßen hinter